The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. April. Die Welt um uns herum ist, ja, wirklich in Unordnung geraten. Krasse Dinge ereignen sich auch im Weißen Haus.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Diese Welt schreit nach Einordnung. Und genau das wollen wir versuchen. Live und in Farbe am 28. April in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle mit Sigmar Gabriel.
Ob Donald Trump der Dealmaker ist, der an Wirtschaft interessiert ist, bin ich nicht so sicher. Was er will, ist Europa loswerden.
Sigmar Gabriel war Vizekanzler und Außenminister unseres Landes. Er kennt Trump und die anderen Akteure auf der Weltbühne persönlich. Mit Chelsea Speaker wird er im Rahmen unserer Celebrating Democracy Tour auf der Bühne sprechen. Den Link zu den Tickets, ja, den finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und auf Sigmar Gabriel.
Es geht um sehr viel. Es geht um die Zukunft unseres Landes. Und es geht um die Zukunft der Menschen in unserem Land. Das verpflichtet uns alle, etwas Gutes zu tun und wirklich etwas Tragfähiges zu Papier zu bringen.
Friedrich Merz ist zufrieden mit Friedrich Merz. Gestern bei der Vorstellung des schwarz-roten Koalitionsvertrages hat der künftige Kanzler betont, was er und seine Unionsverhandler gemeinsam für die Wähler rausgeholt haben. CSU-Löwe Markus Söder sorgte mit spöttischen Seitenhieben für einen guten Lacher. Vielleicht das Highlight der sonst ja eher spröden Darbietung.
Ist es eine Liebesheirat? Trotz einer neuen Dudes-Männer-Freundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, die es ganz zärtlich entwickelt hat. Ich bleibe da bei meinem Sie zunächst mal. Sage ich ja mal als jemand, der das Landwirtschaftsministerium vertritt. Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz.
Auch Saskia Esken und Lars Klingbeil von der SPD standen vorn mit dabei im Paul-Löbe-Haus im Regierungsviertel, als man vor der Hauptstadtpresse seine Koalitionsergebnisse vortrug. Fakt ist, dieser Tag gestern war, bei allem Respekt, nicht ganz so wichtig, wie heute Morgen alle tun. Warum? Naja, weil das politische Schicksal der nächsten Jahre nimmt keine Rücksicht auf die Spiegelstriche, die da verabredet wurden von SPD und Union. Bürokratieabbau, Grenzsicherung, Verschlankung des Beamtenstaates, alles schön und gut. Aber den Zeitgeist und damit auch den Lauf der Dinge interessiert das wenig. Immer wieder haben deutsche Bundeskanzler, aber auch ausländische Präsidenten erlebt, dass ihnen die Wirklichkeit einen Streich gespielt hat und das, was zu Beginn einer Regierungszeit verabredet war, später gar keine Rolle spielt. Helmut Schmidt zum Beispiel hatte im Wahlkampf 76 mit dem Thema Rentenerhöhung sich versucht, beliebt zu machen. Und dann? Ja, dann hat's Puff gemacht. Die Rentenerhöhung gab's nicht und die Kanzlerschaft wurde geprägt vom Deutschen Herbst. Im Jahr 1977, als die Rote Armee-Fraktion das Land mit ihrem Terror in Atem hielt. Die Bader-Meinhof-Gruppe entführte Hans-Martin Schleyer, den Arbeitgeberpräsidenten mit NS-Vergangenheit, und ermordete ihn schließlich. Schmidt sprach später offen über das Trauma, das das hinterlassen hatte.
Wohl aber ist mir immer noch sehr klar bewusst, dass ich trotz allen redlichen Bemühens am Tode von Hans-Martin Schleyer mitschuldig bin. Denn theoretisch hätten wir auf das Austauschangebot der RAF eingehen können.
Auch sein Nachfolger Helmut Kohl von der CDU beschäftigte sich zu Beginn der Kanzlerschaft mit den üblichen Themen. Militär, Arbeitslosigkeit, Sozialstaat. Und dann, tja, und dann kam die deutsche Einheit. Sie kam nicht ganz allein. Ohne seine Diplomatie wäre diese friedliche Revolution in der DDR wohl anders ausgegangen. Auch wenn er 1989, wie hier im Westberliner Stadtteil Schöneberg, nicht nur Freunde hatte. Und mit Pfiffen begrüßt wurde.
Sie sind gekommen, um immer wieder in diesen Jahrzehnten die Botschaft des Friedens, Die Botschaft des guten Willens, die Botschaft der Bereitschaft zum Miteinander deutlich werden zu lassen.
Angela Merkel hat das im Zuge ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft immer wieder erlebt, dass der Koalitionsvertrag nicht ganz mit der Wirklichkeit in Einklang stand. Im Wahlkampf ging es noch um die Erhöhung der Mehrwertsteuer und solche Dinge. Und dann, dann kam der Reaktorunfall von Fukushima im fernen Japan. Die Physikerin Merkel ruderte zurück von ihrem erklärten Ziel, den Atomausstieg von Rot-Grün auszusetzen. Und plötzlich?
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.
Fazit, ich will ja nur sagen, dass Koalitionspapiere und Verabredungen nicht ganz so wichtig sind, wie es heute Morgen die Zeitungen und die Politiker erscheinen lassen. Wie die Ära Friedrich Merz wirklich wird, das steht auf gar keinen Fall heute im Koalitionspapier. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Kukies ist der Finanzminister der SPD und er skizziert seinen Blick auf die unsichere Weltlage.
Von daher ist das Szenario, dass natürlich auch unser Wachstum leiden wird. Unsere ersten Schätzungen sind so irgendwo in der Größenordnung 0,3, 0,4, 0,5. Das ist natürlich realistisch.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den fallenden Ölpreis und dann wundern wir uns heute Morgen gemeinsam über geklonte Wölfe aus einer Zeit, die längst vergangen ist. Wirtschaftlich ist die Lage angespannt und das nicht nur bei uns in Deutschland. Die Kurse an den Börsen, sie wackeln, die Konjunkturaussichten sind trübe in Deutschland, aber eben auch in Amerika. Trump hat mit seinem Zollhammer alle verunsichert, auch wenn er gestern Abend um 20 Uhr deutscher Zeit für einige Länder diese Zollerhöhungen für 90 Tage ausgesetzt hat. Offenbar hat die Achterbahnfahrt an den Börsen bei ihm Wirkung hinterlassen. Parallel zu alledem wurde gestern also der neue Koalitionsvertrag in Berlin beschlossen. Und einer der Architekten im Hintergrund, Jörg Kukies, einst Goldman Sachs-Chef in Deutschland, derzeit Bundesminister der Finanzen. Kurz gesagt, der Mann weiß, wie die Märkte ticken. Er blickt im Übrigen mit Hoffnung nach vorn, was in diesen Zeiten eher die Ausnahme als die Regel ist. Er glaubt, der Koalitionsvertrag sende ein positives Signal, auch für Wachstum in Deutschland. Und er sieht noch Spielraum in Sachen Zölle. Er war gerade in den USA beim Finanzminister von Trump und bei dessen ökonomischem Chefberater. Und er hat uns seine Erkenntnisse und seine Sicht der Welt mitgebracht. Wollen mal hören, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Herr Kukies.
Guten Abend, Herr Steingart.
Jetzt haben wir immerhin sowas Ähnliches wie eine neue Bundesregierung, aber zumindest mal der Aktienmarkt in Deutschland hat darauf nicht positiv reagiert. Null Euphorie, muss man sagen. Der DAX blieb da, wo er war, im roten Bereich. Einzelwerte bis zu minus 4,5%. Der DAX selbst fast 3% im Minus. Warum diese fehlende Euphorie?
Naja, es war ja erwartet und schon angekündigt, dass es jetzt in die Schlussphase geht für die Bundesregierung, die Neuaufstellung und die Einigung auf den Vorschlag zum Koalitionsvertrag. Von daher ist es jetzt nicht erstaunlich, dass der Markt das schon eingepreist hatte. Und heute hat natürlich absolut dominiert die ganze Diskussion um den Handelskonflikt und die amerikanischen Zölle, die chinesischen Gegenzölle und die Reaktionen, die sich da nach oben schaukeln, das hat sicherlich die Märkte dominiert.
Aber hätten darauf nicht die neuen Koalitionspartner auch eine kräftige Antwort geben müssen, die in derselben Sekunde bei Donald Trump auch auf dem Schreibtisch landet?
Ja, das hat Friedrich Merz und Lars Klingbeil haben das ja beide sehr stark betont, dass die Wachstumsimpulse, die aus dem Koalitionsvertrag ausgehen, steuerliche Erleichterungen, Entbürokratisierung, Energiekosten absenken, ja ganz klar auch dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit, Standortqualität, Deutschland soll wieder wachsen, auch zum Inhalt haben. Also von daher hat der Koalitionsvertrag ja ganz, ganz viele Inhalte, die genau diese Antwort beinhalten.
Die Frage ist das stark genug, das, was wir aus Amerika sehen mit den Zöllen, was ja eine effektive Verteuerung unserer Produkte auf diesen Märkten bedeutet, kann das überhaupt durch innenpolitische, wirtschaftspolitische Maßnahmen abgefedert werden?
Ich gehe erstens davon aus, dass die Zölle nicht das letzte Wort sind und wir noch eine Möglichkeit haben zu verhandeln. Die Position der Europäischen Union ist da ja völlig richtig zu sagen, Plan A ist, wir verhandeln. Plan B ist, wir zeigen auch Stärke, indem wir Maßnahmen beschließen, wenn es keine Verhandlungslösung gibt. Also von daher ist da nicht das letzte Wort gesprochen. Aus den USA gibt es ja Signale, dass es Stimmen gibt, die sagen, das Ganze schadet nicht nur dem Rest der Welt, sondern auch der USA selbst. Von daher gehen wir schon davon aus, dass es da noch viele Verhandlungen geben wird, deren Ergebnisse unklar sind. Aber das, was im Koalitionsvertrag steht, ist schon ein sehr deutliches Positivzeichen. Das Thema Förderung des Potenzialwachstums, Entlastung für die Wirtschaft, Stärkung der Standortqualität ist ja in ganz vielen Kapiteln mit sehr konkreten Maßnahmen hinterlegt.
Nun ist das Potenzialwachstum ja über all die Jahre doch eher kräftig geschrumpft. Wir sind eigentlich in Richtung Nulllinie. Potenzialwachstum bedeutet sozusagen, unter Normallastbedingungen wächst diese Volkswirtschaft nicht mehr. Und Sie sagen, im Koalitionsvertrag sind Dinge, die tatsächlich diese Basislinie sozusagen signifikant anheben können, auf vielleicht wieder 1,5%?
Ja, das ist ja das Ziel und das wurde ja heute schon angekündigt, dass gerade in dem Kapitel Haushalt, Finanzen und Steuern entgegen vielen Spekulationen, dass es Steuererhöhungen gibt, genau das Gegenteil passiert, nämlich signifikante Abschreibungsmöglichkeiten, die sofort eingeführt werden. In dem Bürokratiekapitel haben die vier ja auch angekündigt, sind sehr, sehr konkrete Sachen drin, bis hin zu dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sehr konkrete Maßnahmen, die sehr spürbar sein werden als Entlastung.
Die Wirtschaft wünscht sich, dass dieses Gesetz eher abgeschafft wird. Herr Kukies, diese Dokumentationspflichten, was in Ländern 20.000 Seemeilen von Deutschland entfernt an Produktions- und Arbeitsbedingungen herrschen, das ist doch irreal.
Und genau das hat Herr Söder ja angekündigt. Also von daher kann man nur auf die offizielle Veröffentlichung des Vertragswerks, das ja sicherlich bald passieren wird, warten und das dann nachlesen.
Geben Sie uns nochmal Hoffnung, was die USA angeht. Sie waren kürzlich da, Sie haben auch mit dem ökonomischen Chefadvisor des Präsidenten gesprochen. Sind das dort Überzeugungstäter oder würden Sie sagen, da sitzen Spieler am Tisch, die jetzt auf unser Gegenangebot warten, die einfach sagen, da kommt schon was Besseres raus als die Ausgangslage, oder ziehen die durch?
Das Bild ist natürlich nicht eindeutig. Natürlich verteidigen alle, mit denen ich gesprochen habe, der Finanzminister, der Handelsbeauftragte, der Chefwirtschaftsberater des Präsidenten, natürlich verteidigen die das, was in den USA passiert. Aber auf der anderen Seite sagen alle, dass das der Anfangspunkt für Verhandlungen ist und nicht der Endpunkt. Also von daher sehen wir, dass die Bereitschaft, sich auszutauschen, die Bereitschaft zuzuhören, auch zu hinterfragen, ob man das wirklich durchziehen will bis zum Schluss, auch davon abhängt, ob wir Gegenangebote machen. Also beispielsweise der Handelsbeauftragte hat mir gesagt, wir müssen Termsheets sehen, wir müssen wissen, wozu Europa bereit ist. Und die Antwort hat Europa ja jetzt in dieser Woche schon gegeben. Die Kommissionspräsidentin hat ja gesagt, wir sind bereit, die Zölle auf null zu reduzieren im Industriebereich. Die USA hat natürlich darauf reagiert und gesagt, wir brauchen auch andere Bereiche, Dienstleistungen, Agrar und so weiter. Aber das ist jetzt eine Verhandlungssache.
Also aber halten Sie das für realistisch, dass wir zu so einer Zollunion kommen, wo praktisch die Zölle einfach weg sind, so wie in unserem Binnenmarkt sie ja auf null gesenkt wurden? Ist so ein transatlantischer Binnenmarkt wirklich realistisch? Wäre ja toll.
Ja, also ich meine, ich habe ja vor 2 Monaten waren es, glaube ich, in einem Interview gesagt, wir müssten eigentlich die Diskussion über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA wiederbeleben. Wenn Sie mit den CEOs in Amerika sprechen, also ich habe bisher von allen unisono gehört, dass ihnen niedrigere Zölle wesentlich lieber wären als höhere Zölle, weil sie auch die Wettbewerbsfähigkeit der USA durch höhere Zölle gefährdet sehen, weil auch die Lieferkette der USA global diversifiziert ist. Das heißt, die Sachen, die als Input in amerikanische Produkte gehen, werden alle gerade viel, viel teurer.
Wer nicht hören will, muss fühlen, sagt der Volksmund. Halten Sie es für denkbar, dass Trump erst dann sozusagen lernt, wenn eine Rezession nicht nur droht, sondern da ist, was ja Jamie Dimon und andere Top-Banker der USA in Aussicht stellen? Halten Sie eine Rezession für denkbar für die USA?
Na gut, ausgehend von dem sehr starken Anfangswachstum ist Rezessionsszenario natürlich sehr, sehr weit, aber die ersten Prognosen sind ja da von sehr glaubwürdigen Ökonomen, die das so sehen und die sie zitiert haben. Also wir lesen zunehmend genau diese Indikationen. Und wenn Sie zum Beispiel Michigan Survey-Ergebnisse sehen, es gibt jetzt eine Rekordzahl der Amerikaner, die schon seit 40 Jahren immer wieder die gleiche Frage gestellt bekommen haben. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Realeinkommen steigt? Sind wir auf Allzeit-Tiefs? Das Gleiche für Business Sentiment, auch 30 Jahre Tiefpunkte, was das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft angeht. Und das ist rapide passiert. Also das sind, wenn man sich die Charts anguckt, dann ist das wirklich der Cliff-Effekt, von dem man so oft spricht. Das, was wirklich richtig abstürzt. Und das hat ja auch wiederum Zweitrundeneffekte, weil wenn weder Verbraucher noch Unternehmen Zuversicht haben, dann strahlt sich das ja auch in Konsum- und Investitionsentscheidungen negativ aus, was ja auch wiederum tendenziell wachstumsverlangsamend wirkt.
Dasselbe natürlich bei uns. Das IFO-Institut schätzt, dass Exporteinbußen von 15% bei uns realistisch sind, wenn es bei diesen hohen Zöllen bleibt. Teilen Sie diese Zahl, 15% Minus beim Export in Deutschland?
Ich habe mit Herrn Fuß darüber gesprochen, das ist absolut plausibel, wie IFO da gerechnet hat. Da ist ja die Frage, wie reagieren wir? Also das ist so der eine Punkt, der mir in der europäischen Antwort auf das, was gerade passiert, absolut noch fehlt, nämlich zu sagen, wir ratifizieren jetzt Mercosur in beschleunigter Form, also das Freihandelsabkommen mit den lateinamerikanischen Staaten, das ja schon unterschrieben ist, könnte sehr schnell ratifiziert werden. Zweite Ankündigung aus unserer Sicht sollte sein, wir machen jetzt mit Indien, Indonesien, Malaysia und allen Staaten, mit denen wir schon Freihandelsabkommen am Verhandeln sind, drücken wir mal auf den Turbo und machen ganz schnell fertig, weil der Rest der Welt ja genauso betroffen ist wie wir. Und was könnte eine bessere Antwort auf die Zollpolitik Amerikas sein, als dass der Rest der Welt sagt, dann senken wir gegenseitig unsere Zölle und bieten unseren exportorientierten Unternehmen jeweils bessere Möglichkeiten im Rest der Welt.
Das ist sicherlich löblich und auch notwendig. Gleichwohl, Herr Kukies, sehen wir ja hier eine Zeitverschiebung. So schnell werden solche Freihandelsabkommen, die ja zum Teil schon über 10 Jahre verhandelt werden, nicht finalisiert werden. Das heißt, wie realistisch ist das Rezessionsszenario für unser Land?
Naja, da möchte ich mal gerne Churchill zitieren, never let a good crisis go to waste. Also in solchen Situationen beschleunigen sich ja sehr oft Sachen. Und wie ich ja gesagt habe, es gibt hier ein gegenseitiges Interesse, weil eben die Zölle global erhoben wurden und fast in allen Ländern, die ja alle viel mit USA aufgrund ihres Status der größten Volkswirtschaft der Erde natürlich viel Handelsbeziehungen haben. Aber Sie haben natürlich recht, das wird nicht morgen passieren. Und natürlich unsere Unternehmen, die haben natürlich unmittelbar jetzt Sorge, weil die Zölle in Amerika natürlich jetzt sofort unmittelbar wirken. Von daher ist das Szenario, dass natürlich auch unser Wachstum leiden wird. Unsere ersten Schätzungen sind so irgendwo in der Größenordnung 0,3, 0,4, 0,5. Das ist natürlich realistisch. Deshalb ist es ja so wichtig, dass jetzt die neue Bundesregierung schnell ins Amt kommt, schnell einen Haushalt beschließt, schnell die ersten Maßnahmen zur Erleichterung und zur Wachstums- und Standortqualitätssteigerung beschließt.
0,3, 0,4 weniger ist auch schon viel, aber wäre noch nicht die große Rezession. Sind Sie zu optimistisch, was das Wirtschaftswachstum?
Hier zitiere ich nur Studien von IFO, IW, DIW und anderen. Also das ist gar nicht jetzt das sind nur so die Erstschätzungen. Die Erstschätzungen sagen aber übrigens alle, dass es ein reiner Erstrundeneffekt ist. Das heißt, das ist nur der Effekt der jetzt angekündigten Zölle der Vereinigten Staaten von Amerika.
Das heißt, wenn daraufhin da kommt noch was.
Das sieht man ja mit China, wenn jetzt die EU Gegenzölle ankündigt, wissen wir ja nicht, ob die USA ankündigt, jetzt verhandeln wollen, jetzt wird alles gut. Es kann ja auch sein, es eskaliert weiter. Also von daher darf man das nicht kleinreden, dass natürlich die Gefahren, die am Horizont sein können, erheblich höher sein können als das, was man jetzt sieht. Aber da hoffen und setzen wir ja auf die Rationalität aller Beteiligten, die sich irgendwann mal durchsetzen sollte, spätestens dann, wenn man merkt, dass die Ziele, die man versucht zu erreichen, völlig unrealistisch sind. Und man darf ja nicht unterschätzen, dass in den USA Aktienmärkte eine sehr direkte Wirkung haben, weil so viel Vermögensaufbau in den USA an dem S&P 500, dem Nasdaq, dem Dow steckt, dass natürlich Millionen und Abermillionen von Wählerinnen und Wählern gerade in ihre Portfolien gucken und auf einmal merken, huch, seitdem die Zölle verkündet wurden, haben wir ganz viel Geld verloren. Und das hat ja auch auf politische Entscheidungsprozesse irgendwann mal eine Wirkung.
Herr Kukies, ich bedanke mich für dieses Update und wünsche alles erdenklich Gute für die nächsten Tage.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Was steht genau drin auf diesen 144 Seiten, diesem schwarz-roten Koalitionsvertrag? Zwei Top-Journalisten haben schon mal reingeschaut und sondieren im Gespräch die Lage.
Das letzte Mal war das Wahlergebnis besser.
Das ist eine Wahl, an der wir zu knapsen haben werden in Deutschland.
Wer regiert Deutschland?
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
In den nächsten Jahren werden wir die Union überholen.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer
und Robin Alexander von Welt.
Auf thepioneer.de. Tja, da gibt's jede Woche eine neue Folge mit einem politischen Deep Dive. Robin und Dagmar sind vernetzt und informiert wie nur sehr wenige in den Parteizentralen und in den Fraktionen. Hier also ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge von Machtwechsel, die heute Nacht aufgenommen wurde und heute Morgen erscheint, zur neuen Koalition und dem, wie sie zustande kam.
Und jetzt lass uns doch mal schauen auf die einzelnen Punkte. Die Union gemeinsam hat eine Wirtschaftswende versprochen. Jetzt gibt es aus meiner Sicht den großen Wurf nicht. Es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen gedreht wird. Also da ist dieser Investitionsbooster, so heißt er, eine der größeren Stellschrauben zugestanden. Also Abschreibungen in Höhe von 30% in diesem Jahr, im kommenden und in dem noch darauffolgenden Jahr und ab 2028 dann den Einstieg in eine Unternehmenssteuerreform. Die Körperschaftssteuer soll Jahr für Jahr um 1% gesenkt werden, insgesamt dann um 5 Prozentpunkte. Ist das jetzt das, was Friedrich Merz gesagt hat, wir müssen Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen und unsere Wirtschaft Freiräume schaffen?
Naja, der Angang war ja, Merz plädierte im Wahlkampf dafür, wir machen einfach Steuersenkung für Unternehmen. Dann können die wieder mehr investieren, also ganz alte, klassische Lehre. Ja? Und Scholz hat gesagt, das machen wir nicht, weil dann tun die das in amerikanische Aktien, was sie da nicht an Steuern zahlen, statt zu investieren. Wir geben einen Made in Germany Bonus für jemanden, der in Deutschland investiert, und zwar nur in Zukunftsbranchen.
So. Und die werden vom Staat ja offenbar festgelegt, was eine Zukunftsbranche
ja.
ist.
Und jetzt haben sie diesen ja, das ist ja eigentlich fast philosophische Unterschiede, die haben sie gemerged. Ja? Und sie machen erst etwas, was näher bei Scholz liegt, aber nicht das gleiche ist, was im Wahlkampf war, nämlich degressive Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen 30% in jetzt 3 Jahren. Und das ist schon ein Wort. Und zwar nicht nur für zu definierende Branchen, sondern für alle. Wenn man das hat, danach kommt dann der Unionsplan, eine Senkung der Unternehmenssteuer, nämlich Körperschaftssteuer 1 Prozentpunkt jedes Jahr, startend 2028. So. Und wenn man jetzt sagt, okay, 5 Prozentpunkte da runter, das wäre ein Wort. Aber es ist nicht nur auf 5 Jahre gestreckt und geht erst in 3 Jahren los, sondern dazwischen ist ja eine Bundestagswahl. Ja, also die Union will dem vorbauen, in dem Vertrag steht, beide Entscheidungen werden in einem Gesetzgebungsverfahren gemeinsam abgeschlossen. Also man will das verklammern, aber natürlich, wenn ab 2029 Rot-Rot-Grün regiert, dann kann man das natürlich vergessen.
Wenn wir beim Thema Steuer sind, es wurde ja auch eine Entlastung der mittleren und unteren Einkommen versprochen. Die SPD wollte das gegenfinanzieren durch höhere Steuern für die sogenannten Reichen, also einen höheren Spitzensteuersatz und eine höhere Reichensteuer. Steuererhöhung gibt es nun nicht. Aber auch zu Steuerentlastung steht jetzt nur ein Satz, der lautet: In der Mitte der Legislaturperiode werden wir untere und mittlere Einkommen entlasten. Weitere Details stehen da nicht.
Ja, du sagst es, und danach kommt dann, dass das Kindergeld auf die Höhe der Kinderfreibeträge angehoben werden soll. Ja, und auch da steht kein Datum. Also auch da vielleicht könnte man daraus eine innerliche Klammer machen. Ja, ist eine reine Absichtserklärung.
Konkret wird es dann beim Thema Migration, da hatte die Union ja auch eine Wende versprochen. Und das, was da im Koalitionsvertrag steht, das ist tatsächlich eine andere Migrationspolitik, die Schwarz-Rot machen will. Robin, das beginnt mit den Zurückweisungen auch von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen. Es geht weiter mit der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte. Die sicheren Herkunftsstaaten sollen ausgeweitet werden. Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien soll es geben. Dort will man mit Gefährdern anfangen. Also da ist schon jede Menge, was unter einer Ampel nicht möglich gewesen ist.
Nicht nur unter einer Ampel nicht möglich gewesen ist, sondern auch unter den vorhergegangenen großen Koalitionen.
Da habe ich einen O-Ton von Markus Söder, der das nochmal deutlich macht. Lass uns mal kurz reinhören.
Es ist wieder ein Zurück wie vor 2015. Diese vielen Jahre der Unsicherheit, die sind vorbei.
Zurück vor 2015. Ist es so, Robin?
Das ist schwierig zu sagen, weil 2015 war ja, egal ob man es eine Grenzöffnung oder eine Offenhaltung der Grenzen durch Angela Merkel nennt, war ja keine Rechtsänderung. Merkel hat ja keine Gesetze geändert. Ja? So, worauf Söder anspielt, ist, dass sie jetzt im Koalitionsvertrag erste Mal stehen haben, dass Zurückweisungen gemacht werden. Und Zurückweisungen sind ja das Triggerwort der deutschen Migrationspolitik seit 10 Jahren, weil 2015 schon eine Woche, nachdem die ganzen Syrer von der ungarischen Autobahn gekommen sind, wurde ja im Innenministerium beraten, machen wir Zurückweisung oder nicht. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben und darüber ist die CSU ja nie hinweggekommen. Also schon 2015 war die Frage Zurückweisung ja oder nein die Gretchenfrage, und 2018 mit dem Innenminister Horst Seehofer war sie erst noch einmal, wo die Union fast die Fraktionsgemeinschaft zerlegt hat, weil der Innenminister Seehofer zurückweisen wollte und die Kanzlerin Merkel nicht zurückweisen wollte. So, und jetzt haben wir sozusagen das zweite Rückspiel. Und weil wir jetzt noch nicht wissen, wer Minister wird, aber das Innenministerium geht an die CSU, das steht in diesem Vertrag. Und man darf begründet spekulieren, dass der Innenminister Alexander Dobrindt heißen wird. Also der Mann, der 2015 an der Seite von Horst Seehofer focht und 2018 auch. So, und wenn der jetzt im Geiste Seehofers die Zurückweisung macht und man hat keine Kanzlerin Merkel mehr, sondern hat man einen Kanzler Merz, dann ist es doch eine ganz andere Geschichte.
Die ganze Folge gibt's wie gesagt bei thepioneer.de ab heute Morgen. Dankeschön fürs Dabeisein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ging es gestern wieder wild zu, denn Donald Trump hat eine neue Idee. Es geht wieder um die Zölle. Anne Schwedt an der Wall Street ist uns zugeschaltet und weiß, was da los ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Jetzt hat er ja doch nochmal an den Zöllen gedreht und die Börsen haben verrückt gespielt. Sag uns, wie lief der Handelstag ab?
Ja, Trump hat ja überraschend die 90 Tage Zollpause angekündigt, über die es am Montag schon Gerüchte gegeben hatte. Durch die Gerüchte hatten es die Märkte Anfang der Woche schon um 8% nach oben geschafft. Die stürzten dann aber wieder ab, als es von der Trump-Regierung selbst hieß, das seien Fake News. Gestern wurde die 90-Tage-Zollpause dann aber auf fast alle Länder bis auf China dann tatsächlich eingeführt. Und das sorgte für eine Rallye an den Aktienmärkten, die wir so noch nicht so oft gesehen haben. Der S&P 500 legte um 9,5% zu, der größte Tagesgewinn seit 2008 und der drittgrößte Anstieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Dow Jones stieg um 7,9%, der größte prozentuale Zuwachs seit März 2020. Und der Nasdaq Composite gewann gewann um 12,5%. Das war der größte Tagesgewinn seit Januar 2001 und der zweitbeste Tag seiner ganzen Geschichte. Außerdem wurden 30 Milliarden Aktien gehandelt. Laut Aufzeichnungen der umsatzstärkste Tag in der Geschichte der Wall Street. Gewinne gab es dabei echt durch die Bank, vor allem bei den großen Tech-Unternehmen. Nvidia plus 18%, Tesla plus 23%, Apple und Meta plus 15%. Also echt historisch, Gabor.
Außerdem, Anne, war zuletzt der Ölpreis auf ein Tief gefallen. Wie kommt das eigentlich?
Ja, der Ölpreis war zuvor auf unter 60 Dollar pro Barrel gefallen, den niedrigsten Stand seit April 2021. Der Rückgang kam durch die Angst vor einer globalen Handelskrise, vor allem jetzt auch durch die Zölle von 125% auf China und deren Gegenzölle. Zusätzlich belastet auch die Entscheidung der OPEC Plus, die Fördermengen zu erhöhen. Experten sprechen hier von einer toxischen Mischung aus Rezessionsängsten und steigendem Angebot. Die Ölpreise sind seit letzter Woche um mehr als 15% gefallen. Gestern, als die Zollpause verkündet wurde, konnten sie aber um fast 8% steigen, gaben allerdings nachbörslich schon wieder einige der Gewinne ab.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein seit 13.000 Jahren ausgestorbenes Raubtier wiederbelebt wurde. Kaum zu glauben, aber wahr. Ein amerikanisches Gentechnikunternehmen hat dem längst ausgestorbenen Schattenwolf, so hieß der, ein neues Leben eingehaucht und meldet jetzt seine Wiedergeburt. Ein bahnbrechender Erfolg ist das, wie der Sender CNN unverzüglich verkündet.
Colossal Biosciences claims that these direwolf cubs have now become the world's first successfully de-extincted animal.
Gleich drei dieser Schattenwölfe will das Unternehmen gezüchtet haben. Das sei nur möglich gewesen, weil das Forscherteam DNA aus den Versteinerungen des Tiers gewinnen konnte und mit der DNA eines modernen, heute noch lebenden Wolfes vermischte. Dadurch enthalten dann die Neugeborenen jetzt schneeweißen Raubtiere, das Erbgut von Grau- und von Schattenwölfen. Eine neue Mischung ist also entstanden. Klingt ein bisschen nach Jurassic Park. Der Mensch spielt Gott und holt ausgestorbene Arten aus dem Jenseits zurück. Mein Lieblingswolf ist übrigens der Steppenwolf. Born to be wild. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie an diesem Mikrofon aus diesem Studio meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
We can climb so high.